Herzlich willkommen zum Storytelling Mastery Podcast. Heute mit einem spannenden Interviewgast. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, dass ich diesen Interviewgast hier habe, denn es geht heute um Steuern und Finanzen. Und als mir der Ulrich Zimmermann vorgeschlagen wurde für den Podcast, oder für unsere Connection, war ich ein bisschen verwirrt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse Steuern, ich hasse Buchhaltung und ich habe mit Finanzen nicht viel am Hut. Und ich habe meine Meinung ziemlich dolle geändert, denn mit Ulrich Zimmermann ist das Ganze richtig spannend. Er hat da nämlich eine ganz besondere Perspektive drauf. Und wenn du denkst, okay, oh, Steuern, Buchhaltung, Finanzen, habe ich gar keinen Bock drauf, dann bleib heute unbedingt dabei und hör rein, denn das wird deine Meinung zu Steuern ganz, ganz stark verändern. Erstmal herzlich willkommen, Udi. Mega schön, dass du da bist. Und ja, wir reden über Steuern.
Ja, lieben Dank, Carla, für die Einladung. Ich bin bei dir, ich hasse sie auch, deswegen zahle ich die auch so ungern.
Ja, mich hat gecatcht, dass vielleicht direkt vorab, dass du gesagt hast, als wir uns kennengelernt haben, ja, weil das erste halbe Jahr zahlst du oder verdienst du quasi für den Staat. Und da ist mir das so richtig bewusst geworden, wo ich dachte, oh, verdammt, das stimmt ja. So wie viele Monate, ja, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni ist erstmal gar nicht meins. Das hat mir so richtig die Augen geöffnet. Und deine Aussage ist ja auch so, ne, ich zeige dir, wie das anders ist, wie du nur noch ein halbes Jahr arbeitest, beziehungsweise wie du das direkt für dich hast. Vielleicht kannst du dazu mal so ein bisschen was sagen, was da dein Ansatz ist.
Ich halte mal kurz mein Buch in die Kamera. Ich mache ja eigentlich die Ein-Tage-Woche. Das ist was für die Lazy Ones unter uns quasi. Ich habe so einen Gendefekt, der heißt wahrscheinlich Faulheit. Und dann hatte ich überlegt, warum muss man denn unnötig viel arbeiten? Und da gibt es ein paar Hebel zum Thema Ein-Tage-Woche. Und der vierte, das ist das Thema Steuern. Und du hast das so schön gesagt. Ich sage immer, wenn man nur noch bis Ende Januar und nicht mal bis Ende Juni nur für den Fiskus arbeiten muss, hast du einfach per se 5 Monate mehr Zeit. Und dann kannst du dich um die Kinder kümmern, kannst du mit den Enkeln Eis essen gehen, kannst du die Kiddies vom Reiten oder vom Fußball abholen oder alle Klischees, das habe ich jetzt mal erfüllt. Da kannst du mit dieser Zeit wirklich was machen. Und wenn das legal in Deutschland geht, dann muss man auch nicht ins Ausland gehen. Und dann behaupte ich einfach, Deutschland wäre ein Steuerparadies. Und 10%, da fragen die Leute immer, wie geht denn das? Aber wahrscheinlich werden wir das ja genau gleich klären.
Ja, du hast gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Wir haben gerade schon so im Vorgespräch, was die ja hier nicht wissen, ein bisschen drüber geredet, ne? So, du hast erzählt, du fliegst demnächst nach Ägypten. Ich habe dir erzählt, ich komme gerade aus Zypern und Zypern, wo ich jetzt eine Woche war mit so einem Unternehmernetzwerk. Und da sind ja unheimlich viele Auswanderer. Ich glaube, es ist tatsächlich entweder Dubai oder Zypern. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es definitiv Zypern, nicht Dubai. Aber ich habe auch, als ich wieder hergekommen bin, gedacht, so, ja, ist nett, ja, ist schön, ist auch super spannend, so von der Politik und so, ne, halb türkisch, halb griechisch von der Geschichte. Aber ich wollte da nicht leben. So, das ist nicht mein Land. Und dann zahle ich lieber Steuern. So, ne? Das war immer so, okay, dann zahle ich halt 50% Steuern, aber ich möchte nicht gezwungen sein, in ein anderes Land zu gehen. Und jetzt hast du gerade gesagt, naja, Deutschland ist ein Steuerparadies. Ich glaube, das wissen die meisten nicht oder würden wir nicht so betiteln. Wie geht das? Wie geht das, dass ich Deutschland zum Steuerparadies mache?
Bei Zypern, kleine Story, wir sind ja im Storytelling-Podcast. Ich gehe ja mit ein paar Kumpels, die ich seit ewig lang kenne, seit 45 Jahren, gehen wir einmal im Jahr wandern. Und vor 3 Jahren waren wir einmal West-Ost-Zypern in 10 Tagen, einmal quer durch, 330 Kilometer bei 36 Grad im Schatten. Morgens um 5 Uhr aufstehen, wenn die Sonne aufgeht, einfach Schlafsäcke packen, loslaufen bis 10 Uhr laufen, dann eine lange Mittagspause machen bis 18 Uhr und dann nochmal 2 Stunden laufen, dann hast du 30 Kilometer am Tag. Und was ich ja bei Zypern im Hinterland, also die Küste wäre echt völlig unattraktiv, aber das Hinterland von Zypern, wenn man da so diesen Berg, der heißt ja irgendwie auch Olymp, ist nur 1800 Meter hoch, aber wenn du dann so mittags in ein Dorf kommst und du hörst dann die Grillen zirpen schon von weit, du siehst die Luft, die steht so. Und du riechst diese Pinien- und Zederngerüche. Und dann kommst du in ein Dorf, da gibt es immer einen Laden mit kühlem Keo-Bier. Dann setzt sich auf den Marktplatz in den Schatten unter einem großen Baum. Jeder kriegt ein Keo-Bier und dann hauen wir uns auf die Bänke und machen lange Mittagsschlaf. Also auf Zypern ist sehr positiv besetzt, was das Hinterland angeht. Sehr schön. So, jetzt die Frage zu dem Thema Steuern. Storytelling, wie geht das?
Ja, Also, genau, das würde ich gerne wissen. Ja, ich kann das nachvollziehen mit Zypern, ist schön, war auch schön warm. Aber wenn ich jetzt in Deutschland bleiben möchte, weil ich zum Beispiel, wie bei mir, zwei Kinder habe, weil ich es hier am Bodensee auch einfach total schön finde, wie schaffe ich es, die Steuern so stark zu senken, dass ich nur noch, wie du sagst, so schön sagst, ein halbes Jahr mehr Zeit habe oder nur noch ein halbes Jahr arbeite, ohne auswandern zu müssen, wenn ich das nicht möchte?
Ja, also normalerweise braucht man dafür mehr Tagesworkshop oder wie auch immer. Wir versuchen das mal zusammenzudampfen. Also ich glaube, einer der ersten wesentlichen Punkte ist, im Kopf zu unterscheiden, dass wir unser Vermögen von uns als Person trennen. Also um in Bildern zu sprechen, wir glauben immer, wir müssten den Safe besitzen und den Schlüssel. Und ich glaube, wenn du steuerlich gestalten willst, ist es besser, dass der Safe sich selber gehört und wir nur noch den Schlüssel haben. Das hat so ein paar Haftungsgründe, hat aber auch ganz viel mit Steuergestaltung zu tun, weil zweiter Grundsatz, du brauchst immer mindestens zwei Firmen. Eine, die sich selber gehört, das ist in Deutschland eine Stiftung oder ein Verein, damit man selber nicht auch. Wenn irgendwas schief geht und dein Vermögen ist weg, weil du irgendwie Durchgriffshaftung hattest, für die du gar nichts kannst, das wäre ein Sonderkapitel, lassen wir mal weg, dann ist plötzlich 50 Jahre arbeiten, 40 Jahre arbeiten für den Eimer, dann hast du gerödelt und geschwitzt und getanzt für nichts, weil irgendeinen Fehler gemacht hast, für den du mithaften musst. Da gibt es ganz tausend, habe ich die Woche noch eine ganze Reel-Serie bei TikTok für aufgenommen. Und der zweite Grund ist, wenn du. Das klassische Denkmodell ist, wir müssen erst Geld verdienen, dann die Hälfte abgeben und von der Hälfte, die übrig bleibt, müssen wir dann alles das, was Geld kostet, die Brötchen im Supermarkt am Wochenende sind ja nicht das Teuerste, Ausbildung der Kinder, Haus kaufen, möglicherweise für die Altersversorgung noch Immobilien oder Invest oder irgendwas aufbauen oder eine Firma finanzieren oder irgendwas. Du musst ja immer das doppelte Geld aufwenden. Also eigentlich ist es immer nur die Hälfte von dem, was ankommt. Wenn du aber eine zweite Firma hast und in der ersten, ich sag mal eine Zahl, du hast 100.000 Euro verdient und dann hast du schon mal, kann man auch ändern, aber bleiben wir mal dabei, du hast 30% an den Fiskus abgegeben. Dann bleiben 70 übrig. Wenn du die 70 jetzt noch ausschüttest an dich selber, dann kommt nicht so viel an. Nämlich musst du ja nochmal ungefähr vereinfacht ein Drittel abgeben. Also dann kommen keine 50 an. Irgendwie 48, 49, irgendwas. Wenn du allerdings das an deine zweite Firma, also die im Fachbegriff an die Holding, also die Besitzfirma oben drüber ausschüttest, hast du nur 1% Streuverlust. Das heißt, du hast bei jedem Euro schon mal 20 Cent mehr in der Tasche, die du beherrschst, aber nicht mehr besitzt, weil besitzen tut es ja dein Safe. Die eigentliche Firma, die dir gar nicht gehört, aber wo du Vorstand bist und die du beherrschst, also beherrschen und besitzen, sind so zwei Begriffe, da kann man immer ein bisschen mitspielen. Und wenn du jetzt dir Geld entnimmst fürs Leben, einfach was du so brauchst, dann ist es so, dann würde ich sagen, Singles sollten sich nicht mehr als 30 und Verheiratete nicht mehr wie 60.000 Euro entnehmen im Jahr. Dann zahlst du durchschnittlich ungefähr 20% Steuern, ein bisschen weniger, 18. Das ist ja okay. Also wenn du 5.000 brutto hast und kommen 4.000 netto an, da gibt es aber schlimmere Sachen. Also könnte man so ertragen. Und wenn dann alle teuren Sachen wie Urlaube, Reisen ist ja gleich, Altersversorgung, Kinder, Ausbildung, Studien, Autos von irgendeiner anderen Firma bezahlt wird, nämlich von deinen, diese zwei oder mehr, dann hast du eigentlich gar keinen Stress. Und wann dann nimmst du von den 70, die du ausgeschüttet hast, hast du ja dann 69 übrig in der Besitzfirma, weil dein Gehalt hat es ja vorher schon vor dem Gewinn ausgeschüttet. Und die kannst du jetzt investieren in irgendwas, in Immobilien und hast immer 20% mehr Eigenkapital, kannst du viel mehr aufbauen. Es ist ein bisschen schwieriger, den Podcast zu erklären, aber wenn du jetzt auf die Idee kommst, nimm mal sowas wie, du hast ja auch massenhaft Kinder. Bei mir ist es nur eine Tochter. Aber jetzt ist es drei oder zwei, nee, ich glaube drei, ja?
Nee, ich habe nur zwei. Ich wollte gerade
Zwei.
sagen, aber es fühlt sich manchmal an wie mindestens sieben, aber ja.
Ja, genau. Also wenn du sagst, so die Kiddies, die gehen ja irgendwann mal zum Studium. Und auch wenn wir es jetzt irgendwie vielleicht übertreiben, aber nehmen wir mal an, die würden mit Auslandssemester, die brauchen eine Wohnung. Die haben Studiengebühren, vielleicht gehen sie auf eine private Uni oder sowas. Da bist du ja mit locker mit 50.000 Euro pro Kind dabei, eher 100. Und wenn wir jetzt das klassische Denken haben, ist es ja so, für die, machen wir glatte Zahlen, immer gerundet, für die 100 musst du, wenn du gut verdienst, für 200 rödeln. Das ist mega Stress zum Thema Hamsterrad. Wenn du es jetzt über deine, ich bin ja großer Freund von Familienstiftungen, wenn du es über deine Familienstiftung abwickelst und die lässt dir das zahlen, dann hast du deine 70.000 Euro Gewinn an die Familienstiftung ausgeschüttet und die sind dann auch da. 69 zumindest. Und wenn die jetzt das Studium bezahlt, musst du zwar theoretisch auch noch Körperschafts, Ersatzsteuer bzw. Kapitalertragssteuer zahlen, dann geht zwar noch mal ein paar Euro weg, aber die darf die Stiftung bezahlen und nicht du. Und dann hast du alles ungefähr im Leben 40% billiger wie normal, wenn du, und wofür ist eine Familienstiftung da, damit es der Familie gut geht. Und wenn du ein Haus baust, dasselbe in Grün. Wenn du für 500.000 eine Wohnung kaufst, musst du ja für sonst normal für 1 Million arbeiten. Wenn aber die Stiftung das Haus kauft, reichen 500 und 5.000 Euro. Und wenn du das so durchziehst, also das, was du betrieblich wegkriegst, tust du in der Firma weg. Und was du privat hast, machen wir da mal nur zwei Rechtsformen, lässt es in der Regel, wir wollen das hier nicht übertreiben, lässt es in der Regel die Familienstiftung bezahlen. Das hört sich jetzt sehr vereinfacht an, ist natürlich in real komplexer. Aber wenn man in Storys sind und überlegen tatsächlich, dass du ein halbes Jahr sonst mehr arbeiten muss oder andersrum ein halbes Jahr weniger arbeiten muss mit all der Qualität, die du hast für Mann, Frau, Kinder und dem Leistungszwang. Oder du musst das ganze Jahr rödeln und am Ende bleibt nichts auf dem Konto. Dann ist das zum Thema Lebensqualität und Familienstiftungen, die Gesetzeslage dazu ist ein paar hundert Jahre alt. Also das ist jetzt nichts Neues. Nur was man vielleicht aus dem Kopf kriegen muss, ist, kann man als so also kleines Würstchen wie mir ist das Familienstiftung? Gut, wenn ich Handwerker anrufe, dann sage ich nie, das ist für die Familienstiftung Ulrich Zimmermann, sondern das sage ich, ich lasse die Rechnung immer nachher umschreiben, weil die glauben dann immer, wir wären hier Multimillionäre oder keine Ahnung was. Nee, ich bin ja auch ein kleines Licht. Und wenn du irgendwas hast, zur Not deine eigene Firma. Ich habe ja auch nichts eingelegt in die Stiftung außer meiner Firma. Und dann lässt du ein Wertgutachten machen, kostet 3, 4, 5.000 Euro. Vielleicht kriegst du dafür zwei hin. Du bringst das Wertgutachten ein und du musst irgendeine Darstellung haben, dass die Firma mehr als 100.000 Euro wert ist. Ist sie schon, wenn sie mehr als 20.000 Euro im Jahr Gewinn macht? Also das müsste man ja schaffen, ansonsten sollte man besser keine Firma haben. Also wenn das alles ist, dann wird das schwierig. Also wenn du irgendwo einen vernünftigen fünfstelligen Betrag im Jahr aus einer Firma erwirtschaftest, hat die einen Marktwert von sechsstellig. Und dann kannst du die in eine Familienstiftung einbringen, ohne Kohle in die Hand nehmen zu müssen. Und dann hast du zwei Firmen. Die eine Familienstiftung besitzt die andere. Und jetzt kannst du anfangen zu spielen.
Ich glaube, was total spannend ist oder interessant von dem, was du auch gerade schon so angeschnitten hast, dass man als, ich sage jetzt mal, normaler Bürger gar nicht auf diese Idee kommen würde.
Nee,
Also
niemand.
ich weiß es von mir oder von uns. Wir haben Steuerberater, wir geben das ab. Ich gebe da halt irgendwie meine Belege hin. Aber der Steuerberater hat zumindest zu mir noch nie gesagt, ne, so Frau Gerlach, wie wäre es denn, wenn Sie eine Stiftung gründen? Also das scheint ja nicht so dieses Allgemeinwissen zu sein oder etwas, was wir automatisch tun oder was wir empfohlen bekommen. Also das, ich habe es zumindest so noch nie gehört. Wie ist das denn? Oder mich interessiert, wenn du sagst, so das kleine Licht. Wer kommt denn zu dir? Wer sind weil du bringst das ja bei. Wer sind deine Kunden? Kommen da Firmen, kommen da Privatunternehmen? Wen nimmst du nächste Woche mit nach Ägypten?
Wen nehme ich nächste Woche mit nach Ägypten? Das ist eine gute Frage. Das sind ja tatsächlich eher, wenn man so aus der Wirtschaft betrachtet, eher kleine Lichter. Also die größten meiner Kunden, ich meine, der größte macht 20 Millionen Jahresertrag, alles gut. Der ist aber die Mega-Ausnahme. Die meisten sind tatsächlich One-Man-Shows und kleine Unternehmen, 10, 20, also 1 bis, sagen wir 1 bis 100 Leute, so ungefähr. Die meisten haben so um die 20. Also ich habe einen, der mitgeht nach Ägypten, der hat einen normalen Metallbaubetrieb, Anfang 20 Mitarbeiter, 20, 23, weiß ich nicht, so wie ich früher auch hatte. Also irgendwie normale, in Anführungszeichen weit verbreitet, das ist ja so ungefähr die Standardgröße des Mittelstands sind ungefähr plus minus 20 Mitarbeiter, mal 10, mal 30, aber so im Mittel haben die fast alle. Also der kannst du sagen, der normale Mittelständler hat irgendwie 20 mit, also die Masse. Wir haben in Deutschland 4,5 Millionen Selbstständige, Freiberufler, Unternehmer. Davon liegen 3,5 Millionen unter 1 Million Umsatz. Also die meisten sind kleine Lichter. Und die Steuerberater können das nicht kennen, weil sie selber nicht nutzen. Das ist auch nicht schlimm. Wir haben 1 Million GmbHs in Deutschland und der Rest sind Einzelunternehmer und andere Rechtsformen und 2000 Familienstiftungen. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Megatrend. Das ist ja das Coole, dass das völlig unterm Radar fliegt. Da guckt keiner hin. Und die Alternative zur Stiftung wäre ein Verein, ist ähnlich gut beherrschbar, hast auch gar keinen Stress, da guckt gar keiner hin. Und als Rechtsform einen Verein zu haben, also und wenn du den auch noch als gemeinnützigen Verein machst, dann hast du natürlich ein paar Sachen, die kannst du ja ohne Ende spielen. Das ist, also hast du nach den Kunden gefragt, also zum Beispiel eine Apothekerin, da haben wir, die haben 4 Apotheken, ist jetzt schon auch ein größeres Ding, da haben wir zum Beispiel eine gemeinnützige Stiftung genutzt, weil die armen Leute verdienen ein bisschen über 2 Millionen Euro im Jahr. Ist schon ein fettes Brett, muss man schon so sagen. Und was die wenigsten Leute wissen, man darf ja 20% seines Einkommens gemeinnützig spenden. An den eigenen gemeinnützigen Verein oder die eigene gemeinnützige Stiftung. Da ist man dann zufällig wieder Vorstand, beherrschen oder besitzen. Ich wäre ja für beherrschen. Und jetzt haben wir das bei der Apothekerin so gemacht, die hat sowieso einen Videoblog zum Thema Gesundheit. Und bis jetzt hat sie ihre Reisen, sie ist weltweit unterwegs, bis jetzt hat sie ihre Reisen immer aus der eigenen Tasche bezahlt. Und wir machen jetzt mal gerade die Rechnung, obwohl das jetzt ein bisschen blöd ist mit den Zahlen, aber ich glaube, da kriegt er hin. Nehmen wir mal, man verdient 2 Millionen Euro im Jahr. 20% wären dann 400.000 Euro, die man einfach wegnehmen kann und an seine eigene gemeinnützige Organisation spendet. Dann sind die da für den Rest des Lebens steuerfrei unterwegs. Und wenn man Darlehen braucht, weil man irgendwie seine Firma finanzieren will, dann kann die gemeinnützige Verein oder Stiftung gibt einem einfach ein Darlehen. Dann fließen 400.000 Euro wieder zurück, sind also wieder auf dem Konto. Jetzt zahlen wir dafür Zinsen, tun wir mal so wie 5%. Dann entstehen in der Stiftung oder dem Verein 20.000 Euro Erträge. Und die und nur die muss man gemeinnützig ausgeben. Und wer zahlt jetzt die Reisen von der Mädel weltweit? Reichen da 20.000 Euro für weltweit einen Videoblog mit Hotel- und Reisekosten? Und die beschäftigt sich tatsächlich sehr ursächlich mit Gesundheit. Also da passt auch die Story, weil sie das einfach so spielt, dass das, was sie wirklich als Herzensgelegenheit hat, nicht von Pillen leben, das tut sie ja, weil eigentlich wäre ja besser, die Leute blieben gesund. Und so haben wir das so schön eingebaut, zu sagen, die gemeinnützige Stiftung, die sorgt für Gesundheit, für Aufklärung, wie auch immer. Und von dem Geld, was sie verdienen, schieben einfach 20% darüber. Jetzt sind die Zahlen riesig groß. Und wenn man die kleiner macht, ziehst du einfach eine Null ab, dann sind wir ja auch dabei. Und wenn einer 200.000 im Jahr verdient und kann schon mal die ersten 40.000 steuerfrei wegschieben und für immer steuerfrei, und aus dem Ding für sein Unternehmen was machen. Hier auf dem Gelände, wo ich bin, gibt es einen Lobby für Kinder e.V., ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Die, die den damals gegründet haben, die hatten ein Galabauunternehmen. Die haben naturnahe Kinderspielplätze gebaut. Und wenn die in die Zeitung gewollt hätten, als Galabauer, berichtet niemand. Aber als Lobby für Kinder e.V., bist du permanent in der Zeitung. Wir haben hier ein relativ großes Gelände, 500 Meter Bach, die hier durchfließen, aber wir haben da doch mit 9 Familien, also gemacht, gemacht. Aber da kommen dann die Bürgermeister hier gucken, wie kann man denn Spielplätze anlegen, Waldspielplätze, Bachspielplätze. Und plötzlich fragen die, naja, wer hat denn die angelegt? Die Skala bei Unternehmen. Und jetzt bist du plötzlich in der ersten Reihe bei den Entscheidern, weil der gemeinnützige Verein nicht nur aus eigenem Geld gefüttert wird, für nichts, für steuerfrei, sondern auch noch dafür sorgt, dass man in der Zeitung steht. Selbe in Grün haben wir gemacht bei jemand, der baut Sportanlagen. Seine Kunden sind Gemeinden und Kommunen und haben gesagt, du, wie wäre es denn, wenn dir hier der gemeinnützige Stiftung schiebt 20% rüber und dann gehst du zu deinen Stadtkämmerern und sagst, Jungs, wir sind doch über eins klar, es ist doch besser, wenn die Kiddies auf dem Sportplatz und die auf der Straße abhängen. Ich sponsere euch zwei Streetworker. Dann machen die Hurra, dann haben die was für die Zeitung zu schreiben, dann haben die was für beim Bürgermeister zu punkten und er steht in der Zeitung und seine Sportanlagen sind halt die plötzlich auch noch minus 20% und dann sind die im Marketingbudget quasi aus nicht bezahlten Steuern wieder drin. Und da habe ich ihn gefragt, du, was hat dich das gekostet jetzt? Er sagt, ja, nichts. Ich habe ja 30% Gewerbe- und Körperschaftssteuer gespart. Der kann sich ein paar Euro wieder zurückgeben. Und so funktioniert das Spielen mit Rechtsform, weil ich bin ja großes Spielkind, weil das viel besser ist, wenn du die Sachen kennst, die Bausteine, und schiebst die ins richtige Licht, dass die für deine Lebensziele passen. Ich habe ja nicht die ein Tagewoche umsonst geschrieben, weil ich denke ja, dass wir Unternehmermenschen einfach, wie soll man sagen, unser Leben müsste so wertvoll sein, dass unsere Unternehmen das verdient haben.
Ja, ich finde es lustig, dass du sagst, das ist ein Spiel. So, das gibt eine ganz neue Perspektive auf dieses Steuerthema, was wir ja alle irgendwie immer, sag ich mal, versuchen zu vermeiden oder eben auswandern oder es halt irgendwie einfach machen. Ich habe ja gerade gesagt, ich war in Zypern, da war eine Unternehmerin dabei, da ging es auch kurz, da war nämlich auch jemand für Steuern, also spezialisiert auf Krypto. Und sie erzählte dann so, ja, also Steuern, das hat sie jetzt wieder mehr oder weniger selbst in die Hand genommen, beziehungsweise auch den Steuerberater gewechselt, weil ihr Letzter hat wohl ein bisschen geschlafen und hatte das zu Corona-Zeiten alles runtergesetzt. Aber dadurch, dass sie und ihr Mann weiter gleich gut verdient haben, hat sich das dann total negativ ausgewirkt und sie hat dann irgendwie an, ja, letztes Jahr, glaube ich, war das, hat sie dann eine Steuernachzahlung von 300.000 Euro bekommen, wo ich dann
Wahnsinn.
auch dachte, so, ich kurz Schnappatmung,
Ja,
muss ja
musste
gar
mal
nicht
haben.
meine waren, aber ich dachte so, Gott, 300.000 ist ja jetzt, also zumindest in meiner Welt, einfach auch viel Geld. Und das
Ja,
konnten die noch
Wahnsinn.
nicht mal Stunden oder so, ne? Dadurch, dass die auch so viel Vermögen hatten, also es war, mussten quasi sofort zu zahlen. Und da habe ich auch gedacht, wir verlassen uns halt sehr, sehr viel auf solche Sachen. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Auch wenn ich so ein bisschen, also ich muss mich tatsächlich anstrengen, ja, weil das null meine Expertise ist, dir zu folgen. Ich verstehe das so, ne, wie du es
Ja, das sind viele
selber nie auf die
Zahlen
Idee
bei euch.
gekommen wäre. Genau, aber ich muss mich so ein bisschen konzentrieren. Das ist das Schnelle, was wir ja machen. Und ich glaube, die meisten Unternehmer und Selbstständigen, natürlich sind Zahlen wichtig und natürlich müssen wir alle Steuern zahlen, aber das ist ja nicht uns, bei den meisten ist das ja nicht die Expertise, ne? So wie du jetzt
Nee.
sagst, okay, das ist halt eine Apothekerin oder der andere baut,
Metallsachen.
ja, ne? So, also das ist nicht das. Und trotzdem glaube ich, es ist wichtig, dass wir das wieder so als Chefsache, sagt man ja immer so schön, nehmen und das lernen. Wenn du sagst, das ist ein
Absolut.
Spiel, vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen sagen, wie kann man das lernen? Also,
Wie kann
wenn
man das
du das
lernen?
jetzt nicht gesagt hättest, würde ich niemals auf die Idee kommen, einen gemeinnützigen Verein zu gründen.
Ja, tatsächlich. Also zum einen beschäftige ich mich schon seit über 20 Jahren damit, weil mit Spiel im Sinne nicht von so Kinderspiel, so leicht, sondern ähnlich vielleicht wie Fußballspiel, das ist sportlich. Natürlich willst du gewinnen. Wie heißt das so schön? Know the rules, play the game and beat the system. Und wenn das Steuersystem so ist, wie es ist, dann wäre es halt ganz gut, know the rules, die Regeln zu kennen, play the game, das Spiel zu spielen und idealerweise auch noch das System zu schlagen. Und dieser sportliche Ehrgeiz, der treibt mich, weil, da sind wir wieder beim Thema Zeit und Nichtzeit, wenn du die Hälfte der Zeit nur für andere arbeitest, obwohl du völlig legal und wir machen auch nichts anderes, Wir bleiben auch wirklich nur in Deutschland, nichts mit Zypern oder nichts mit irgendwie Belize oder wie auch immer. Es gibt ja jede Menge Steuerenklaven auf der Welt, aber die nützen alle nichts. Und auch wenn man sagt, natürlich müssen wir Steuern zahlen, aber Geld, was einfach weg ist, gibst du ja für nichts mehr aus. Da kaufst du kein Haus von, da bezahlst du kein Studium von, da fährst du noch nicht von den Urlaub, es ist einfach nur weg. Und dann ist es halt blöd. Und deswegen finde ich, alleine aus Eigenschutz sollte man das beherrschen und zumindest mal ein paar grobe Ideen haben. Und wie kann man das lernen? Ich habe große Ohren, da geht viel rein. Es ist theoretisch ein bisschen schwierig zu lernen. Ich habe mit einem Steuerberater, den ich vor ein paar Jahren mal auf dem Workshop kennengelernt habe, der war bei mir am Strand auf dem Workshop, in der Mehrzeit, für Mehrzeit in St. Peter-Ording, wo wir uns zusammen joggen gehen am Strand und einen Tag so über sich über Lebensziele unterhalten. Und dann sagt er, hey, das ist aber cool, was du da machst. Der hatte sich noch nie darüber Gedanken gemacht und dann haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Und der ist halt Steuerberater. Der ist zwar jetzt nur halb so alt, hat aber doppelt so viele Kinder und ist auch doppelt so schlau. Und dann haben wir neulich, hab ich gesagt, komm, wir gehen wieder an den Strand und wir nehmen mal einen Videokurs auf, wo wir das erzählen. Und dann rennen wir so. Der Kurs fängt damit an, dass ich ein Eurozeichen in den Sand male. Und das haben wir so getimt, dass die nächste Welle das wieder wegwischt. Und das ist natürlich ein nettes Symbol dafür, wie wir deutsche Unternehmer mit unserer Kohle umgehen. Das ist einfach weggewischt. Und da erzählen wir das in ein paar netten 20-Minuten-Einheiten. Immer Sven auf Steuerberater-Deutsch und ich auf Unternehmer-Deutsch. Ich übersetze das dann immer in normale Geschichten. Und dann kann man das auch normal verstehen. Und da haben wir genau auch zu sehen, was gibt es eigentlich als eine Rechtsform? Und so ein Verein, da kommt ja niemand auf die Idee. Und Stiftungen ist so weit weg. Und wir kennen alle GmbHs, sind eingetragener Kaufmann und GmbH und Co. KG. Aber das, wofür die eigentlich gut waren, das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Wenn man seine Lebensziele klar hat und weiß, was will ich eigentlich, dann zu gucken, welche Steuergestaltungen passen denn zu meinen Lebenszielen. Und mir hat mein Steuerberater gesagt, wenn du nur was wegen der Steuer machst, dann lass das S vorne weg, dann weißt du, was es wird, nämlich teuer. Und da muss ich ihm 100% recht geben. Das gibt nichts. Du brauchst immer eine, das sind wir wieder bei Story, du brauchst immer eine konsistente, eine stringente, eine durchgängige Story, dass das, was du im Leben machst, ein klares Lebensziel hat, eine klare Strategie, wie du da ankommst, guckst, dass du deine Leute mitnimmst im Umfeld und am Ende, dass die Steuerstrategie dazu passt. Und dann hast du eine gute Chance, dass das Unternehmerleben wieder Spaß macht. Und da brauchst du aber so Bekloppte wie mich und andere, die einem die Wege aufzeigen, was denn da geht. Und das geht ja, also für, sag mal, ich würde mal sagen, für alle, die über sechsstellig verdienen, macht Sinn, sich Gedanken zu machen. Und die unter sechsstellig verdienen, ja, wenn sie deutlich drunter sind, haben sie kein Steuerproblem. Und wenn sie sich an die Hunderttausender-Grenze annähern oder drüber sind, dann bist du ja immer sofort in Steuersätzen über 40%. Das ist halt. Aber wenn du dann den Schmerzpunkt nicht hast, dann bleibe ich halt hier und zahle, obwohl jetzt Zypern halt schön warm ist und auch im Winter nicht so kalt. Aber das ist ein teures Schmerzensgeld. Und es muss nicht sein.
Ja, das heißt, weil du vorhin ja auch relativ hohe Zahlen genannt hast, ne? So 2 Millionen hast du irgendwas mal von 20 Millionen gesagt. Also ab 100.000 Jahreseinkommen lohnt sich das.
Das sind, also die meisten meiner Kunden sind tatsächlich so im sechsstelligen Bereich im Einkommen. Die wenigen, die sieben- oder achtstellig sind, die gibt es. Da bist du ja auch relativ schnell, wenn du mal verkaufst. Also wie zum Beispiel neulich einer hat gerade verkauft, meine Altersklasse, hat mit seiner Frau ewig lang in einer sehr, die sind so nischig, da kann ich ja nicht sagen, in einer sehr interessanten Nische gearbeitet und konnte jetzt für tatsächlich einen kleineren Millionenbetrag verkaufen. Von den 4 Millionen, die er jetzt kriegt, muss er 1,5 Millionen Steuern zahlen. Deswegen, for what? Das ist, natürlich, Finanzamt sagt, du hast mal eine GmbH für 25.000 gegründet, das kriegst du 4 Millionen dafür, dann hätte ich gerne für die Differenz, hätte ich gern vereinfachte 30%. Nicht ganz 30, aber fast. Ja, dann sagt er, was mache ich denn da jetzt? Haben wir hingekriegt, den kriegen wir jetzt auch irgendwie unter 1,5 Million. Haben wir 1 Million gesaved. Aber die halbe Million wäre auch unnötig, der wäre auch mit 40.000 ausgekommen. Und wenn du das überlegst, ist mal wieder ein richtiges Leben. Wie lange muss man arbeiten, um, bleiben wir bei der Zahl, 450.000 Euro auf Seite zu kriegen? Blut, Schweiß und Tränen, da kannst du ja mal hochrechnen, wenn du die ganze Wallung guckst, die man machen muss. Umsatz, Akquise, irgendwie, da musst du noch das ausliefern, da musst du irgendwie noch gucken, Rechnungen schreiben und dann noch Steuern zahlen und dann ist übrig und dann zahlst du noch mal ein Drittel davon Steuern. Also was das, ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit der damit verbracht hat, eigentlich unnötig, jetzt die 400.000 Euro zahlen zu müssen.
Ja.
Möglicherweise kriegen wir die auch noch klein, aber da muss er sich dieses Jahr noch schnell entscheiden, in etwas anderes noch zu investieren. Der Staat belohnt ja immer dann, wenn wir in staatlich verordnete Ziele investieren, also in irgendwas. Im Moment finden die mobile Wirtschaftsgüter gut. Vom Wohnmobil bis zur PV-Anlage, warum die mobil ist, weiß ich nicht, aber gilt als mobiles Wirtschaftsgut bis hin zu Hausboote, Tiny-Häuser, was es alles gibt, LKWs, Busse, Anhänger, Wohnmobile, sind alles mobile Wirtschaftsgüter oder in Arztpraxen oder Maschinen, alles, was du auf den Hänger laden kannst und verladen kannst oder selber Räder hat, sind alles mobile Wirtschaftsgüter. Und so, also einer, das ist auch wieder eher einer der Vermögenden, der sagte, ja, er kennt auch alle Landwirte hier im Umfeld, weil er selber relativ viel Forst und Wald hat. Sag ich, du, was haben wir da an mobilen Wirtschaftsgütern? Nimm Traktoren. Echt Traktoren? Ja, wenn du den Traktor kaufst, kannst du den jetzt gigantisch von der Steuer absetzen. In den ersten 2 Jahren 130% kannst du von der Steuer absetzen. Also mehr als das Ding gekostet hat. Findest du einen Landwirt, dem du den finanzieren kannst? Sagt er, ja, massenhaft, die kriegen ja bei der Bank gerade gar kein Geld. Und so entstehen dann neue Geschäftsmodelle, wo man sich auch gegenseitig mit so Investitionen hilft. Aber da brauchst du echt ein bisschen Fantasie und ich mache das ja schon seit 20 Jahren. Da brauchst du halt ein bisschen, wie soll man sagen, Vorerfahrung, welche Fälle kann man auf wen wieder übertragen und mit jedem wächst man ja weiter. Das ist schon sehr spannend, weil man da einfach auf Ideen kommt, die, und das würde ich auch Steuerberatern nicht zum Vorwurf machen, die können das nicht, weil die meisten sind ja eher, sorry für den Begriff, Linkshirne und ich bin ja eher ein Rechtshirner. Ich habe ja viel Fantasie und habe dann aber diesen Steuerberater dabei, der das dann wieder in Strukturen umsetzt.
Ja.
Ich bin tatsächlich in dem Duo der kreativere Teil. Aber der Kollege ist halt der, der es umsetzt. Das kann ja nur ein Steuerberater. Ich darf das ja nicht. Ich kann ja nur sagen, wie es geht. Aber
Ja.
umsetzen muss es ja immer Steuerberater.
Ich finde es lustig, dass du sagst, du bist der kreative Teil. Und ich habe das am Anfang, dachte ich so, nee, also Finanzen und Steuern, also da gibt es wirklich nichts, was weniger kreativ ist, so in
Ja,
meiner, meiner
genau.
Vorstellung. Aber ich habe das mittlerweile wirklich auch verstanden, wie du das, also nicht das Prinzip, ne, wie du das machst, weil ich kriege zum Beispiel auch von meinen Kunden ganz häufig so diese Aussage, ja, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll. Ich habe keine Ideen. So, und ich sage denen immer, das ist wie ein Muskel, den du trainierst. Du weißt es am Anfang nicht. Du sitzt vor so blinkenden Cursor und denkst so, ja, keine Ahnung. Aber wenn du da mal drin bist, dann siehst du das, dann kannst du dich vor lauter Geschichten gar nicht mehr retten. Und ich stelle mir das so, ohne dass ich da Ahnung von habe, aber ich stelle mir das bei dir so ähnlich vor, ne? Du hast da mittlerweile so viel Erfahrung und so viele verschiedene kreative Modelle zusammengebastelt, dass du dann eben auch auf solche Gedanken kommst, wie ja, wir könnten ja in einen Traktor investieren oder so, ne? Also so dieses. Ich glaube schon, das ist eine Art von Training, das man haben kann. Und die Abkürzung ist natürlich immer, das von jemand anderem zu lernen. Also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie ich damit anfangen soll. Du hast jetzt am Anfang ja auch das Buch hier in die Kamera gehalten mit dem Buch Die Ein-Tage-Woche. Und du hattest gesagt, es gibt vier Hebel. Was ich nämlich total schön finde, ist, dass du den Fokus gar nicht so sehr auf dieses Steuern sparen oder Geld sparen, sondern was mache ich denn mit dem mehr Geld oder mit der mehr Zeit? Weil das ist ja das, was wir wollen. Niemand von uns will irgendwelche Papierschnipsel in der Hand halten, sondern wir wollen ja diese Lebenszeit, die wir haben, möglichst schön und erfüllend nutzen. Deshalb hört sich auch die Ein-Tage-Woche fantastisch an, wenn ich einen Tag arbeite und die anderen Tage das machen kann, was ich möchte. Magst du vielleicht noch mal so kurz und knackig zusammenfassen, was sind denn diese vier Hebel, damit ich diese Ein-Tage-Woche leben kann, damit die für mich realistisch wird?
Ja, machen wir erstmal die vier Hebel und dann muss ich vielleicht mal erzählen, wie ich da dran gekommen bin, was ist auch, glaube ich, eine gute Story. Also die vier Hebel sind relativ einfach. Ich nenne sie mal Zeit- und Geldhebel und der erste ist, hab einen Plan, was du im Leben willst. Navi-Einstellung. Weil die meisten Leute wissen, was sie nicht wollen. Und wenn du in ein Auto setzt und sagst, fahr nicht nach Norden, dann wirst du nichts eingeben können im Navi. Also du musst denen schon sagen, fahr in diese Stadt, in diese Straße, zu dieser Hausnummer, dann hast du eine Chance, da anzukommen. Aber nicht dahin fahren kann man nicht einstellen, auch im Kopf nicht. Also der erste Hebel ist, hab deine Ziele klar, weiß, was du wirklich, wirklich, wirklich willst im Leben, also wohin und wozu. Das zweite ist, Strategie, vergolde deine Stärken. Ganz viele Leute laufen irgendwelchen Trends hinterher und wundern sich, dass sie nirgendwo wirklich zufrieden ankommen, statt zu gucken, was können sie denn tatsächlich am besten und wie machen sie da ein Geschäftsmodell draus, was für sie funktioniert, unabhängig vom Markt. Hört sich jetzt vermessen an, kann man aber finden. Der dritte Hebel ist, nimm deine Leute mit, bau die Jobs in deinem Unternehmen um die Leute und deren Potenziale drumherum und hör auf, die Leute in irgendwelche Raster zu quetschen. Und der Haupthebel war zumindest in meinem damals Handelsunternehmen mit 23 Leuten so. Wir haben verdreifacht, nachdem ich die Lebensziele meiner Leute, also die privaten Lebensziele meiner Leute, zu Firmenzielen gemacht habe. Und der vierte Hebel ist dann eben, zahl einfach weniger Steuern. Dann bist du früher fertig. Und wie ist es dazu gekommen? Ich war 22, als ich diesen Autoersatzteile Großhandel übernommen habe. Von meinem 15. bis, ach keine Ahnung, seitdem eigentlich Lebensjahr, war ich immer mit dem Rucksack so an den Straßen der Welt unterwegs und da lernst du viel mehr wie in jedem Studium. Nämlich, wie man, wenn du irgendwo 5 Tage stehst beim Trampen und es kommt gar keiner, wie entwickelst du denn Mitfahrmöglichkeiten? Wie sorgt man dafür, dass man Einladungen entwickelt? Wie kommst du mit Leuten ins Gespräch? Wie war spannend? Wie kannst du ein Gespräch im Auto so entwickeln, dass die einen nicht nachts irgendwie an der Raststätte im Regen, nee, an der Autobahnabfahrt, an der dunklen, im Regen ablassen, sondern noch 10 Kilometer Umweg zur Raststätte fahren, damit man wenigstens im Helle weiter trampen kann? Also da wird man relativ findig. Ja, das wäre wahrscheinlich mein eigener Podcast. Und in diesem Autoteileladen habe ich mich auch ziemlich engagiert, aber dann festgestellt, das ist ein bisschen schwierig, morgens um 6 Uhr zu kommen und um 12 zu gehen, aber 12 war Mitternacht. Und da war ich 27 und da dachte ich, what the fuck? Also, wenn ich so weitermache, werde ich ja keine 40. Und dann hatte ich eine Begegnung mit einem netten älteren Coach, ein Freiherr von Richthofen. Und dem habe ich so ein bisschen mein Leid geklagt. Und da sagte er, oh, das hört sich so an, als müsste ich ihm mal die Geschichte vom Gutsverwalter meines Großonkels erzählen. Wir haben alle diesen roten Baron im Kopf. Und dessen Vater war der, den wir jetzt meinen. Die hatten unendliche Landgüter in Ostpreußen, hieß das damals noch. Und dieser Freiherr von Richthofen hatte seinem Gutsverwalter einen VW Käfer aus der ersten Produktion geschenkt. Und Frau Baronin fand das ja völlig übertrieben, weil sie wird den eh nie arbeiten sehen. Und sie muss jetzt morgens mal auf den Acker gehen und gucken, was der da macht. Und jetzt stellen wir uns so die Szene vor, so, keine Ahnung, morgens, Sonnenaufgang, so Dämmerlicht, Grillenzirpen so leicht im Hintergrund, Stoppelacker, so dieses nette Sommer. Und du riechst so diesen, Frau Baronin kommt in ihren Gummistiefeln mit großen Schritten angestapft, stellt sich dekorativ neben den Gutsverwalter, der gerade noch dabei ist, die Arbeiten zu verteilen. Die einen schickt der Heu, Stroh, Kühe, Pferde, keine Ahnung, was man alles zur Arbeit verteilen kann. Dann trollen sich die Arbeiter und die stehen dann so alleine auf dem Feld. Und dann muss sie wohl gesagt haben, und was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann kam der Satz, der zumindest mein Leben und mittlerweile auch ganz viele andere Leben verändert hat. Und dann hat dieser Gutsverwalter wohl, gehe ich völlig souverän, der Frau Baronin erzählt, so nach dem Motto: Sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Das ist was ein geiler Satz. Das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich angefangen, in diesem Autoteileladen alle Arbeiten zu verteilen, bis keine mehr übrig waren. Und 5 Jahre später hatte ich nichts mehr zu tun, da war ich 32. Dann hatte ich meine Eintagewoche. Der Laden lief von alleine. Ich habe, die 5 Jahre waren nicht einfach, um das mal so zuzugeben. Blutschweiß und Tränen wäre jetzt untertrieben. Also ein harter Kampf gegen ganz viele, vor allen Dingen gegen alle Managementlehren, die ich irgendwann mal gehört habe. Du solltest, man macht doch, nee, kannst du doch nicht machen, macht man doch so. Nee, ist alles Quatsch. Ist alles Quatsch. Wenn es funktionieren würde, würden wir nicht alle wie die Bekloppten im Hamsterrad rödeln. Also erzähl mir nicht, dass es funktioniert. Die Faktenlage ist eine völlig andere. Du musst alles anders machen als alle anderen, sonst bist du ja wie alle anderen auch im Hamsterrad. Also habe ich mich gegen alle Widerstände durchgesetzt und hatte tatsächlich mit 32 nichts mehr zu tun. Danach haben wir verdreifacht und mit 39 konnte ich dann auch relativ gut verkaufen. Dann ist der Laden zusammengebrochen, weil die wieder alles angefangen haben zu machen, wie alle anderen auch. Dann ist er wieder auf ein Drittel vom Umsatz zurück, dann hat er sie wieder nicht mehr gerechnet. Dann sind die guten Leute wieder gleich gegangen und am Ende haben sie das Ding gegen die Wand gefahren. Nicht so doll, aber zum Glück war ich ja raus. Aber dann habe ich ja mal gelernt, so ähnlich wie bei meinen Tremper-Zeiten früher, da musste ich auch, wenn da gab es ja noch viele Tremper, da musste ich auch anders an die Straße stellen. Wenn du da mit 20 Tremp-Ruinen in Frankfurt-Medenbach stehst und die einen wollen nach da und die anderen nach da, dann musst du entweder warten, bis die 30 vorher weg sind, oder du musst auffälliger die Leute in die Augen gucken oder irgendwas machen, dass das Auto dann bei dir hält. Und dann darfst du einsteigen. Und dann ist das völlig in Ordnung. Und so ist es im Business auch. Also ich glaube, die Grundsatzempfehlung wäre bei allem, was man tut, zu hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht. Also Respekt vor allen Managementlehren, aber klassischerweise funktionieren sie nicht, sonst hätten wir nicht die Probleme, die wir heute haben. Und das Problem dahinter ist bei allen, aber kurzer Ausflug, lassen wir das wieder. Die Story, die man als allererstes aufgeben muss, heißt Gewinnvermehrung. Weil dann bist du ja nur am Streiten. Du streitest mit deinen Kunden über die Preise. Du streitest mit deinen Mitarbeitern über die Gehälter, mit den Lieferanten über die Konditionen, mit den Geschäftspartnern über deren Preise. Du streitest immer. Gewinnvermehrung ist der Beginn jedes Hamsterrads. Ja, was sonst? Wie wäre es mit Nutzen stiften? Wir alle haben irgendwelche Mega-Fähigkeiten, die anderen einen Beitrag leisten. Haben wir. Jeder. Jeder. Definitiv. Und nehmen wir mal an, es wäre so, dass wir auf die Idee kämen, steht auch in der Bibel, du sollst mit deinen, wie heißt das, Potenzial, hätte ich gesagt, nee, wuchern mit den Frunden, nee, wie heißt das? Man soll jedenfalls seine PS auf die Straße kriegen. Und nehmen wir mal
So
an.
wahrscheinlich nicht in der Bibel mit dem PS auf die Straße,
Nee,
aber
das
ich
heißt,
bin
die
auch nicht
anderen,
bibelfest, vielleicht weiß es jemand,
der
ja.
Begriff fehlt mir gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Also nehmen
Ja.
wir an, du würdest deine Stärken dafür nutzen, den Nutzen für die Kunden zu erhöhen, den Nutzen für deine Mitarbeiter zu erhöhen, den Nutzen für deine Lieferanten zu erhöhen, den Nutzen für die Gesellschafter, also die selber, du bist ja meistens Gesellschafter dann eine Firma, und für die Gesellschaft zu erhöhen. Und dann auch noch gucken, dass du idealerweise einen so hohen Nutzen stiftest, dass du gerne mit tiefen Händen das Geld aufnehmen kannst. Als Erfolg. Das folgt nämlich dem, was man tut. Oder Ergebnisse ergeben sich. Zahlen sind nie Ziel, sondern maximal Messbarkeiten. Man würde ein Auto auch nicht am Tacho tunen, sondern eher am Fahrwerk und am Motor. Aber wir gucken alle immer nur auf den Tacho. Ja, das ist schön, wenn das anzeigt, ist schneller oder langsamer, ich habe gebremst oder Gas gegeben, ist nett. Aber Zahlen können nie Ziel sein, weil die völlig sinnlos sind. Und wenn es unser Job ist, ein cooles Leben zu führen und mit unserem Leben das Leben von anderen Leuten zu bereichern, ist es ja eine völlig andere Einstellung, wie zu sagen, ich muss mir die Taschen voll machen. Und ich glaube, wenn du so rum denkst, kommst du schon auf andere Ideen, was deine Zeit und deine Einsätze angeht. Und dann kommt man auch auf die Idee, zum Beispiel das, was wir eben hatten mit den gemeinnützigen Stiftungen, wo würde ich denn gerne was tun? Wo würde ich denn gerne selber Einfluss nehmen, was mit 20% meines Einkommens passiert? Würde ich da gerne die Palliativstation um die Ecke fördern oder hoffe ich mal, dass die Bundesregierung von den 20% keine Panzer kauft? Ich mache es jetzt sehr klischeehaft. Würde ich da gerne den Kinderhort um die Ecke oder den Kindergarten oder wen auch immer, den Fußballverein oder die Blasmusik oder das ist völlig wurscht. Was tue ich mit 20% meiner Einnahmen? Und wenn ich die selber in die Organisation oder die Projekte steuern kann, ist es doch schon mal cool. Und über den Weg kam ich ja dann irgendwann mal drauf zu sagen, ich muss mal dieses Buch schreiben. Ich muss mal irgendwie, Tim Ferriss mit der 4-Stunden-Woche ist ein sehr cooles Buch. Der hat viel später angefangen, aber ist viel früher aufgeschrieben. Oder mit John Strzelecki mit Big Five for Life. Als ich den geschrieben, als ich den erst mal gelesen habe, sag ich, der hat ja genau meine Story aufgeschrieben. Wie geil ist das denn? Wieso habe ich die denn nicht aufgeschrieben? Müsste ich mal langsam machen. Und so ist dann dieses Buch entstanden. Und das für den deutschen Mittelstand, also für so normales, so wie mir, so normale sechsstellig Einkommen und vielleicht irgendwann mal siebenstellig Vermögen, alles gut, sind wir ja schon dann auch nicht die Ärmsten, muss man ja auch so sagen. Das ist ja schon auch mit aller Dankbarkeit und Demut privilegiert, muss man ja so sagen. Aber da muss man auch nicht arrogant oder eingebildet für werden. Auch da muss man für arbeiten. Aber ich glaube, es sollte Spaß machen, es sollte Sinn machen. Du hast eben so schön erfüllteres Leben gesagt. Konto voll, Seele leer. Was nützt der Porsche, wenn du keinen Beifahrer hast, weil der oder die gerade ausgezogen ist? Oder was nützt das tolle Haus, wenn du da alleine wohnst? Ist alles Kappes. Und der Fokus müsste eher auf Lebensqualität wie auf Einnahmen liegen. Und dann kannst du das tatsächlich kreativer steuern, als wenn man jetzt einfach nur der Kohle wegen mehr oder weniger viel Steuern zahlt. Das ist dann auch sinnlos. Das muss ins Lebenskonzept passen. Und deswegen glaube ich, der erste Schritt ist entweder, sich Klarheit zu verschaffen über seine Lebensziele, oder der erste Schritt ist erst Steuern sparen und damit Zeit zu haben. Dann sich Klarheit über seine Lebensziele, über seine Strategie, über seine Führung und zu machen. Es ist egal, wo man anfängt. Aber die beiden Enden, entweder sich den finanziellen und zeitlichen Raum schaffen über Steuern oder sich die Klarheit über Lebensziele und dann am Ende mit den Steuern. Das ist so oder so rum egal. Das sind beides gute Eintrittspunkte. Nur weitermachen ist immer doof.
Also ja, bin ich total bei dir. Ich glaube tatsächlich, wenn wir so in dem Hamsterrad drin sind und so viel arbeiten, und ich hatte auch so Phasen, ne, wo das
Ja.
irgendwie so alles war, und habe dann, ich glaube, man vergisst es dann. Also die sind so Lebensziele total wichtig, und ich hatte wirklich so eine Phase, wo ich dachte, okay, was mache ich hier eigentlich? So, also das war, wenn dann meistens passiert ja irgendwas Einschneidendes. Bei uns war es so, dass vor 2 Jahre ist das her, ist ein enger Freund von uns gestorben, der ist so alt geworden wie ich, also war gerade 40. Und das hat mich wirklich nochmal so ein bisschen wachgerüttelt, ne? Wo ich dachte so, okay, der hat da eben auch noch ganz viel vor, so, und wir wissen das nicht. Wir denken immer so, gut, das geht ja noch ewig. Ich glaube, das denken wir immer. Das denken wir, wenn wir 20 sind, das denken wir, wenn wir 40 sind, das denken wir, wenn wir 60 sind, auch noch, wenn wir nicht diesen Stopp haben, um Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich mich so vollschaufel im Alltag, dass mein Gehirn gar keine, da kommt gar nichts zur Ruhe. Ja, so das ist eben dieses klassische Hamsterrad. Und dann wird es auch sehr schwer, sich diesen Raum zu schaffen, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Also ich verstehe deine beiden Ansätze. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, lieber erst über die Lebensziele klar werden,
Ja,
damit
das ist
gar
besser.
nicht erst in diesen Strudel reinkommt, weil das so einfach ist, das zu vergessen. Und ich persönlich finde es super schade, wenn erst so was Schlimmes passieren muss, dass wir aufwachen und merken, okay, so kann es das ja irgendwie nicht sein. Oder ich habe gerade wieder den Fokus verloren. Und das, finde ich, geht gerade beim Arbeiten, vor allem wenn man gerne arbeitet, ja auch. Also, ne, das ist so, ich arbeite super
Guck mal,
gerne.
ja, zum Glück.
Ja, und dann hat man das ganz schnell vergessen. Also
Vielleicht noch mal zwei Zahlen zum Thema Zeit. Also Zeit ist ja was sehr Gerechtes. Jeder hat gleich viel, nämlich jeder 24 Stunden am Tag, ob arm oder reich. Keiner weiß, wann die abgelaufen ist. Und bei jedem ist eigentlich klar, jeden Tag, du hast nicht morgen einen neuen Tag, sondern heute einen weniger. Und um das mal in Zahlen zu berechnen, also wenn wir jetzt mal so eine X- und Y-Achse aufmalen würden und sagen, am Anfang haben wir auf der X-Achse 30.000 Tage stehen. Das ist das ungefähr so durchschnittliches Menschenalter. 83 sind ungefähr 30.000 Tage. Und wenn du dann sagst, du hast so eine fallende Kurve und guckst, wie weit bin ich denn schon? 10, 20, 30, 40, 50, 100 Jahre. Und du streichst die da mal ab und sagst, okay, jetzt bei mir mit Anfang 60, da stehen doch irgendwie nicht mehr ganz 6.000 Tage auf der Uhr. Und ich weiß auch nicht, wann die vorbei sind. Das kann morgen sein, das kann auch noch 30 Jahre halten, was ich hoffe. Oder man könnte es auch in Wochen ausrechnen, dann ist die Zahl noch krasser, dann sind es 4.000 Wochen. Was sind denn 4.000 Wochen? Was sind denn 70 Weihnachten oder 80? Wie oft gehe ich denn noch Skifahren? Also wenn man sich dieser Endlichkeit bewusst wird, dann ist es ja echt krass. Und deswegen gibt es auch so einen bildhaften Vergleich. Ich sage immer, Geld ist wie Ebbe und Flut. Geld kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht, mal mehr, mal weniger. Ist nett. Aber Zeit ist wie Dauerebbe. Und je älter man wird, desto schneller zieht sich das Wasser zurück und es kommt nie mehr wieder. Zeit, die du heute ausgegeben hast, der Tag, der heute weg ist, der kommt ja nie mehr wieder. Der ist weg, immer. Der ist vielleicht gut in Erinnerung. Ist eine tolle Dividende. Habe ich neulich ein Buch gelesen, Die with Zero, also sterbe mit nichts. Da sagen die, zahle dich nicht in Geld aus, zahle dich in Erlebenswerten aus.
Ja.
Mach die Safari, mach den Segeltörn, mach die Alpenüberquerung, geh wandern, geh Eis essen mit den Kindern und mit den Enkeln, geh zum Fußballspiel, was auch immer du machst. Und genieß diesen Moment, damit du den, und das ist ja dieses YouTube Insight, das kriegst du ja nie mehr weg. Also die hast verblassen, aber die Erinnerung im Kopf, die wird ja sinnigerweise meistens bunter.
Ja.
Je härter die Strapazen, desto toller erinnert man sich ja dran. Und ich glaube, wenn man sein Leben tatsächlich so lebt, dass man idealerweise davon leben kann, dann hast du einen guten Deal. Ich nenne es immer das Hemingway-Prinzip. Was hat der Typ gemacht? Ich sage mal, klassisches Buch von ihm geschrieben, Die grünen Hügel von Afrika. Ich fahre nach Afrika, sauf Whisky und schieße Tiere tot. Und dann fahre ich nach Hause, schreibe ein Buch, wie man nach Afrika fährt, Whisky säuft und Tiere tot schießt. Und von den Erträgen fährt er nach Afrika, schießt Tiere tot und säuft Whisky. Die inhaltliche Story ist völlig dämlich. Aber das Prinzip dahinter, der lebt davon, dass er sein Leben lebt und andere daran beteiligt. Das fand ich ja mega. Das muss ich auch haben. Das
Ja.
brauche ich dringend. Und ich glaube, das wird einem nicht immer gelingen, aber manchmal bin ich nah dran, manchmal denke ich, bin ich bald wieder weg. Aber dieses Gefühl zu haben, jetzt bin ich wieder nah dran, jetzt ist gerade geil, ich mache das, was ich sowieso tun wollte und werde auch noch dafür bezahlt, das ist cool. Und ich glaube, mit den ganzen Steuern rauf oder runter, das ist auch nur ein Gestaltungsbaustein für das gesamte Thema, damit man eben nicht die halbe Zeit für nichts schafft, sondern mehr Zeit hat für das, was man eigentlich will. Das ist nur ein Hebel für Lebensqualität. Und ich glaube, wenn man das so sieht, tut das auch allen gut. Und jetzt rede ich ja über normale Einkommen, nicht über Multimilliardäre. Da könnte man die Diskussion anders führen.
Ja.
Da wird auch für meine Begriffe wirklich mega unsozial umverteilt. Aber jetzt für einen normalen Mittelständler, da würde ich uns ja dazu zählen, ist es ein hartes Brot, wenn du tatsächlich 6 Monate im Jahr nur für den Fiskus arbeitest.
Ja. Ja. Und es ist, also das, ich finde das total spannend, wie du das gerade auch sagst, ne? So dieses, das ist diese Lebenszeit. Ich kannte das Buch von, ich kenne Hemingway natürlich, ich habe auch einiges von ihm gelesen, das kannte ich nicht. Es ist ein
Muss
sehr,
auch nicht lesen, aber
ja, aber dein
klingt
Fazit
relativ
daraus,
interessant.
ja genau, also ich kann es ja nicht so viel mit Safari und Tiere totschießen anfangen, aber dein Fazit daraus finde ich total super. Erinnert mich, wir packen übrigens die Bücher, die wir hier erwähnen, inklusive deinem, alles in die Shownotes.
Sehr gut.
Ich finde das nämlich immer selber ganz furchtbar, wenn ich weiß, ich habe da so einen Podcast gehört und die haben von dem Buch gesprochen. Und deshalb will ich noch eins erwähnen, und zwar von Sahil Bloom. Der hat geschrieben, Five Types of Wealth. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Es gibt, glaube ich, auch die 5 Arten des Reichtums. Und eine davon ist das Finanzielle. Und er startet dieses Buch oder in diesem, also in diesem ersten Abschnitt, spricht er davon, wie er eben auch in diesem Hamsterrad war, ne? Viel gearbeitet, viel immer nur versuchen, Geld zu verdienen, dann natürlich Steuern zahlen und so weiter. Und ist ein Ami, glaube ich, und der lebte eben, ich glaube, ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber an der Westküste, und die Eltern sind an der Ostküste, also in Amerika ja dann doch relativ weit auseinander. Und er trifft sich mit einem Freund zum Lunch oder zum Dinner und er klagt ihm so sein Leid und sagt, dass er, ja, er hätte eigentlich gern die Eltern besucht, aber passt nicht, weil wieder Meeting und sonst was. Und der Freund sagt dann zu ihm, ja, wie alt sind denn deine Eltern? Und dann nennt er die Zahl, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und dann sagt er, okay, dann siehst du die ja noch 15 Mal, bevor sie sterben. So, weil er das immer nur, sie immer nur an Weihnachten sieht. Und er sagt, dieser Satz, du siehst deine Eltern nur noch 15 Mal, bevor sie sterben, hat ihn dann so wachgerüttelt, also okay, was mache ich denn hier eigentlich? So, ne? Es ist völlig egal, ob ich noch erfolgreicher bin oder noch mehr Geld habe. Aber diese Sachen können wir nicht beeinflussen, weil die Eltern werden älter, die Kinder werden älter, wir werden älter. So, was machen wir damit? Also, das hat mich total beeindruckt. Also, dieser Satz ist mir auch so hängen geblieben. Und ich finde, das passt extrem gut zu dem, was du ja auch zu dem Titel deines Buches, ne? Zu sagen, okay, wie kann ich denn das Materielle und das Geld und den Erfolg und was auch immer, wie kann ich das nutzen, um einfach die Lebensqualität zu erhöhen? Weil meine Oma hat immer gesagt, so das letzte Hemd hat keine Taschen, ne? So, wir nehmen
Gerecht.
nichts mit. Materielles, die Rolex bleibt da, also du kannst sie natürlich gerne mit in den Sarg legen, aber weiß ich jetzt nicht, ob das die Reise übersteht. Aber was, glaube ich, wirklich bleibt, sind diese Erinnerungen. Also zu jedem Lebenspunkt zurückzuschauen, okay, was habe ich denn eigentlich gemacht? Wie habe ich denn eigentlich gelebt? Wo sind denn eigentlich die schönen Sachen? Und für mich, und wir haben natürlich auch einen hohen materiellen Standard, aber ich merke immer so die Momente, in denen ich wirklich glücklich war. Und es ist lustig, dass wir mit Steuern angefangen haben und jetzt darüber sprechen,
Ist ein guter Call.
hat ganz, ganz wenig mit Materiellem zu tun. Das sind meistens die Momente gewesen, wo ich ein schönes Erlebnis hatte. So, ne?
Absolut.
Und das ist das, glaube ich, wo man den Fokus drauf richten muss. Und dieses ganze, das ganze Wissen über Steuern und wie kann ich Geld sparen und so wirklich dafür zu nutzen. Und deshalb gefällt mir dein Ansatz so gut. Nicht um unbedingt noch mehr anzuhäufen, sondern Lebensqualität zu erhöhen und uns mehr Zeit zu erschaffen, weil du hast recht, wir haben alle 24 Stunden, aber wir nutzen sie nicht alle gleich.
Ja. Also, wie heißt dieser andere Spruch? Es geht nicht darum, dem Leben mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Leben zu gönnen. Und das ist absolut, ist das richtig. Ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriege, aber die Tage kam mal irgendwo ein Zitat oder eine, falls die Überlieferung stimmt, Alexander der Große, der war ja wohl ein sehr großer Herrscher, der wurde dann irgendwann mal beerdigt. Und bevor er gestorben ist, hat er wohl drei Wünsche geäußert. Und die hießen wohl, man solle seinen Sarg von den besten Ärzten tragen lassen. Man solle sein Vermögen auf der Straße verteilen und man solle seine Hände aus dem Sarg hängen lassen. Dann, wofür das denn? Das ist aber eine komische Story. Die besten Ärzte, die seinen Sarg tragen, sollen signalisieren, dass selbst die besten Ärzte den Tod nicht besiegen können. Das Vermögen auf der Straße zu verteilen, er ist mit nichts gekommen, er geht mit nichts. Und die Hände aus dem Sarg hängen lassen, heißt, die Freiheit zu haben, loszulassen. Das ist alles nicht so wichtig. Ist es ja auch nicht. Also, wir nehmen uns ja mal tatsächlich viel zu wichtig. Das ist schön, wenn wir ein geiles Leben haben und es ist toll, wenn wir einen Beitrag leisten können, aber tatsächlich am Ende, wie viele Milliarden Menschen sind vor uns schon gegangen und wie viele werden nach uns noch kommen? Ich glaube, dieses, was du schön gesagt hast, die wertvollsten Momente sind mit Geld nicht zu bezahlen. Und die sind lange in der Erinnerung. Und das ist ja das, was uns eigentlich von Tag zu Tag trägt. Und ich kenne ja so ein paar Leute, auch ein paar wirklich Reiche, die werden ja nie mehr satt. Noch 100.000 mehr, noch und noch und noch und noch und noch. Aber wenn du sie fragst, was sie wirklich bewegt, dann gucken dich zwei leere Augen an. Ja, wie jetzt? Was meinst du denn? Ja, genau das. schwierig. Also wenn du das Maß verlierst für das, was wirklich wichtig ist, ob es jetzt dein Mann, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde, was auch immer es ist, die Kollegen bei der Arbeit vielleicht, also es sind ja, also die wertvollsten Momente sind ja ganz oft gemeinsam verbrachte Zeit, die mal, ich sag mal, enger oder intimer oder auch mal lockerer ist. Aber diese gemeinsamen Momente, die man ja feiert, also, keine Ahnung, den ganz klassischen, den Sommerabend, wo man der ganzen Familie irgendwie im Sonnenuntergang am Tisch sitzt und irgendwie ein tolles Essen hat und man hat irgendwie Spaß. Oder man sitzt am Lagerfeuer mit Kumpels und trinkt ein Bier oder man hat gerade irgendwie Zypern einmal quer rüber gelaufen und die eben geschilderten Momente, wo du sagst, ja klar, da hole ich mir jetzt ein Keo-Bier und setze mich jetzt auf die Placker und mache Mittagsschlaf. Das sind ja so Momente, ich kann die ja nur deswegen replizieren, weil die ja im Kopf sind. Und wenn du dafür genau die Steuergestaltung nutzt, um dir dafür den Freiraum zu stellen, dann ist es mega. Weil ich glaube, dann bereichert man, obwohl man der Geld jetzt der Allgemeinheit entziehen würde, und sagen, damit bereichert man die, weil man ja dann auch wieder was weitergeben kann. Und wenn du keinen Zugriff mehr drauf hast, dann ist es ja weg.
Ja.
Also,
Also ja, toll, ne? Geld ist geil, keine
Ist
Frage,
es?
aber
Ja.
du musst es auch nehmen und damit was machen, weil das ist das, was dann am Ende in Erinnerung bleibt, die Erlebnisse, die schönen Sachen und nicht die Zahl auf dem Konto. Mega cool. Ich bin erstaunt, wie wir von dem Steuerkonzept dahin geschlittert sind, aber mir gefällt die Entwicklung total gut. In Hinblick auf die Zeit, mir war vorher schon klar, dass wir stundenlang reden
Ja,
können.
wir könnten auch 2 Stunden weitermachen.
Ja,
Aber
genau.
okay, dann
Vielleicht
tun
kommst du ja
guten.
irgendwann einfach nochmal wieder.
Es gibt deine Podcasts, es gibt meine Podcasts, da kann man überall reinhören, genau.
Genau, wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, auch deinen Podcast, natürlich auch deine Webseite, alles, was wir jetzt hier genannt haben, kommt in die Shownotes, wer das nachschauen möchte. Und zum Abschluss, Uli, hast du vielleicht noch so einen Tipp für alle, die jetzt zugehört haben und sagen, okay, klingt super, ich will auch mehr Zeit, ich will auch mehr Lebensqualität und einer der Schlüssel dazu ist, die Steuern zu senken. Was kann ich konkret, was wäre der erste Schritt?
Der erste Schritt, den haben wir schon besprochen, mach dir klar, welche Lebensziele du hast. Was ist dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig im Leben? Jetzt könnte ich natürlich platt sagen, kauf dir mein Buch, da sprach ich auch im letzten Drittel, wie das mit den Steuern funktioniert. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass so wie du das eben auch schön geschildert hast, im normalen Tagesalltag macht sich da keiner einen Kopf. Also sich im Urlaub oder jetzt, wenn die Feiertage sind oder tatsächlich mal 1 Stunde, 2, 3, 4, 5 zurückziehen, eine Runde um den See gehen, falls es einen gibt, oder in den Stillwald, oder einfach in Ruhe eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee nehmen und in den Sessel setzen und einfach mal ein Buch nehmen und aufschreiben, also Notizbuch. Was ist denn das? Räumen wir es mal auf, was aus dem Leben raus muss. Weg, 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 weg. Und was hättest du gerne stattdessen da drin? Und das ist, glaube ich, eine gute Basis dafür, sein Leben so zu sortieren, dass man am Ende auch auf eine Steuerstrategie kommt. Und was ich öfter festgestellt habe, wenn Leute anrufen, dieses Buch gelesen haben, kommt immer die Story: Ich hatte es mit dem Urlaub, ich habe es in Ruhe gelesen und jetzt muss ich was tun. Das wäre dann der zweite Tipp. Als Hörbuch bei Audible kostet 9,95 € oder so, ist ja kein Invest. Hast du die Punkte sowieso, wenn du abonniert hast. Oder halt die. Ich bin ja eher für Print. Richtig, werde in der Hand haben. Die 24 € sind ein gutes, 24,99, genauer gesagt, ein super gutes Invest, sich da mal klar zu machen, weil ich schreibe zwar da meine Geschichte, aber ich glaube, wenn du da die Parallelen ziehst, zu sagen, stimmt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, habe ich auch ähnlich. Es ist ja immer das Gleiche. Also ich glaube tatsächlich, die Frage, womit fängst du an, ist mit Klarheit über deine Lebensziele und dann sich zu kümmern, was wäre denn eine passende Strategie. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Es ist ja immer so tatsächlich schwierig. Ich war auf einer Tagung in Mallorca, Body, Mind and Soul hieß die, so eine Woche im Kongress. Und da hatte ich auch einen Vortrag und ein paar Workshops zum Thema Steuern und Strategie und so. Und da sprach mich eine Frau an, die angeblich Seherin ist und die kann Leute wohl heilen. Und dann sagt sie, ich kann aber davon nicht leben. Ich habe neulich einer Frau, die junge Frau, knapp unter 20, die verlor gerade ihr Augenlicht. Und die Eltern waren ganz besorgt und riefen an, was machen wir denn da? Sag mal, sie sind letzte Rettung. Und dann hat die wohl eine Session mit der gemacht. Und das Mädel hat wieder angefangen zu sehen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, ist mir auch völlig wurscht. Also nehmen wir mal an, das stimmt, dann gönne ich das allen Beteiligten. Aber da kannst du ja keine Rechnung für schicken. Du kannst aber auch nicht davon leben. Und dann habe ich alleine, weil das ihre Fähigkeit war, also da brauchst du ein Gefäß für drumherum. Und dann habe ich ihr auch eine gemeinnützige Stiftung empfohlen, zu sagen, du mach eine gemeinnützige Stiftung und sag den Eltern von dem Kind, die waren auch sehr vermögend, die sollen einen angemessenen Betrag spenden. Da kannst du keine Rechnung schreiben. Was schreibst du denn hin? 50 €, 500 €, 5.000, 50.000, 500.000. Was ist denn das Augenlicht der Tochter wert? Ich würde sagen, das ist völlig unbezahlbar. Also egal, welche Rechnung du schreibst, sie ist immer falsch. Aber zu sagen, ich will, dass so Leute wie die einen Beitrag leisten können und da muss die von was leben können und dann spende ich einen angemessenen Betrag von dem, was mir das wert war. Und dann auf die Idee wäre die natürlich auch nie gekommen. Das ist wieder so nur Beweislage dafür, wenn die Lebensziele klar sind, ich will da helfen, was ist denn die Struktur, die dem dient? Und ich weiß nicht, was der Steuerberater gesagt hätte, die hätte den wahrscheinlich nie gefragt. Die war halt immer ein Vortrag über Lebensziele. Und sagte, und wie mache ich das jetzt so in der Struktur? Vielleicht hilft es. Ich weiß es ja nicht, ich habe doch keine Rückmeldung. Ich werde es auf der nächsten Body, Mind and Soul wahrscheinlich wieder treffen, im nächsten März oder April, wenn die wieder ist, in Mallorca. Aber ich glaube, wenn man so rumdenkt, macht das Thema Steuern plötzlich Sinn.
Ja, absolut. Cooles Beispiel, können wir uns auch alle vorstellen. ja, ich glaube tatsächlich so, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten und ich habe auch immer so diesen Grundsatz, es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht weiß und das ist gut, weil dann kann
Ja,
ich
das
immer
so.
weiterentwickeln und in die Richtung gehen. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, auch aus diesem Interview natürlich auch vorher schon. Nochmal, ich packe alles in die Shownotes. Bitte jeder, der hier zuhört und sagt, okay, will ich auch. Ja, ich will auch so, ich will mein Lebensziel klar haben. Ich möchte unbedingt das sinnvoll mit Systemen so nutzen, dass ich mehr vom Leben habe. Der kommt an den Steuern nicht vorbei und wahrscheinlich auch an Uli nicht vorbei. Deshalb unbedingt in die Shownotes gucken. Bestellt euch das Buch. Es super cool. Ich hab's noch nicht ganz fertig gelesen, aber ich finde, es ist sehr angenehm geschrieben. Also es ist jetzt auch nicht, dass man denkt, okay, oh, das wird echt anstrengend, weil ich lese jetzt einfach über
Genau.
Steuern.
Sicher. Licht an, Licht aus, du weißt die Story.
Ja, genau. Also
Ja, furchtbar.
perfekt. Tausend Dank dir, Uli, für die
Keine
Zeit,
Gerne.
für deine Expertise, für deine Ansichten und Perspektiven. Sehr erfrischend. Hätte ich niemals, als ich dich kennengelernt habe, gedacht, dass das möglich ist mit dem Thema Steuern. Danke dafür und ich
Gerne,
hoffe,
gerne.
wir sehen uns bald wieder. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Carla.